Hallo zusammen, ihr hört Pommesgabel, den Podcast von powermetal.de.
Hallo, willkommen bei einer neuen Soundcheck-Folge, bei der März-Soundcheck-Folge. Es ist wieder ein Monat vorbei. Marcel und Jakob haben wieder 22 Alben gehört und bewertet. Und nicht nur die beiden, sondern auch noch ein paar Redakteure mehr von powermetal.de. Also man soll das Jahr nicht vor dem März loben, würde ich mal sagen. Denn nachdem ja der Januar und Februar so viele Bands beinhaltete, die auch ich kenne, ich drück's mal so aus, ist jetzt irgendwie nicht so viel dabei, wo ich von vornherein gesagt hätte, ach Mensch, die, das ist ja cool. Von daher wird es recht interessant. Der eine oder die andere wird sicherlich ein bisschen was Neues auch zu entdecken haben in dieser Folge. Wir haben zwei Alben auf dem vierten Platz und wir lassen heute den fünften Platz weg. Den besprechen wir nicht, weil sich den fünften Platz ganze vier Bands teilen. Und wenn man jetzt einfach mal zählt, 1, 2, 3 und zweimal die 4, das sind dann schon 5 Alben, über die wir sprechen. Die letzten 3 nehmen wir natürlich auch wieder mit. Und dann hat Marcel noch ein Album zwischendurch, das ihm am Herzen liegt, über das er ein bisschen was sagen möchte.
Genau.
Jetzt habe ich schon ganz viel gesprochen, ich habe euch noch gar nicht begrüßt, wie unhöflich von mir. Hallo Marcel.
Hi Pia, grüß dich.
Und hallo Jakob.
Ja, hallo. Ich bin schon fast wieder eingeschlafen. Ich dachte, hallo.
Ja, ist noch nicht deine Zeit, ne?
Ja, nee. Es ist gerade mal zweistellig, die Uhrzeit, ne? Also ist schon hart.
Ja, definitiv. Ja. Zurück zum Soundcheck. Er ist dieses Mal sehr Thrash-lastig geworden, finde ich. Beziehungsweise das, worüber wir sprechen.
Trash oder Thrash?
Oh Gott.
Ich möchte mich dazu nicht äußern. Es wurden nicht ein einziges Mal 10 Punkte vergeben. Jakobs Höchstnote, deswegen gerade sein Kommentar, ist die 7,5, die er dreimal vergeben hat und einmal davon an den Soundcheck-Sieger.
Oha. Sehr gut, Jakob. Guter Mann.
Vor allem bei den unteren Platzierungen gibt es viele Uneinigkeiten, aber leider nicht bei euch. Also, weiß ich nicht, mit einer anderen Besetzung hier hätte es da ordentlich Knatsch geben können.
Ja, durchaus. Aber wir sind ja ein eingeschworenes Team, insofern hin und wieder kann man sich auch einig sein.
Ihr gleicht euch immer mehr an.
Genau. Ich habe total Bock auf Gent.
Guter Mann.
Sehr gut. Haben wir es geschafft, Pia.
bevor wir auf diesen Soundcheck noch ein bisschen näher eingehen, wir haben ja vor einer Woche den Sepultura-Soundcheck veröffentlicht. Und im Forum gab es bei uns so eine kleine Verwechslung. Das heißt, Chris würde gerne wissen, Jakob, an welchem Sepultura-Song du dir schlagzeugtechnisch die Zähne ausgebissen hast?
Tja, also ich muss sagen, wenn dann an älteren Sepultura-Sachen. Ne, also Beneath the Remains ist mein Lieblingsalbum von Sepultura und das finde ich echt ziemlich geil immer noch. Auch schlagzeugtechnisch ist das echt ziemlich geil. Sonst muss ich sagen, eigentlich müsste ich Sepultura voll geil finden, weil es einfach, ich mag ja Thrash immer noch und das ist ja auch immer noch eine richtig gute Thrash-Metal-Band. Auch das neue Album wird ja total abgefeiert, aber irgendwie ist es so für mich, seitdem der Max draußen ist und der Derek drin, ist es für mich irgendwie wie eine andere Band. Es ist immer noch gut, ne? Aber es ist jetzt nicht der Sepultura-Sound, den ich eigentlich so kenne oder erwarte. Und ich hatte immer so ein bisschen meine Schwierigkeiten seit dem Besetzungswechsel mit der Band. Also bin irgendwie noch nicht so richtig warm geworden mit.
Nach keine Ahnung wie vielen Jahren.
Ja, ich glaube, das wird auch nicht mehr passieren. So die alten Sachen finde ich super, aber wie gesagt, seit dem Besetzungswechsel ist es so irgendwie, hey. Also schlagzeugtechnisch ist, was der Eloy Casagrande da macht, wirklich großartig auf Quadra. Auch die Riffs finde ich geil, aber mit dem Gesang werde ich irgendwie nicht so richtig warm in dem Zusammenhang. Also ich mag ja auch Hardcore-Gesang, ne? Aber irgendwie passt mir das nicht zusammen irgendwie. Ach, machen mir Sepultura schwer.
Das heißt, du hast für die neueren Sachen auch noch nichts auf dem Schlagzeug ausprobiert?
Nee, also ich habe früher tatsächlich mal Propaganda gecovert in meiner Band.
Oh, sehr geil.
Also ausgebissen habe ich mich jetzt daran nicht. Es hat Spaß gemacht. Das ist ein Track, der macht richtig Bock.
Ja. Damit haben wir die Frage von Chris beantwortet und ihn damit hoffentlich glücklich gemacht. Wie fandet ihr den Soundcheck so generell? Fangen wir mal an mit Marcel.
Ich fand ihn auf jeden Fall besser als den Dezember-Soundcheck vom vergangenen Jahr und bin auch ab der Platzierung in einiger Bands positiv begeistert. Allerdings fehlten mir so diese ganz großen Namen, dieses Homecoming-Gefühl, was ich beispielsweise im vergangenen Monat bei Alice Cooper hatte. Und insofern bin ich natürlich froh, dass so ein oder andere Bands, die ich in den letzten Jahren liebgewonnen habe, dann bei dem Soundcheck vertreten sind und auch mit einer guten bis mittelguten Platzierung vertreten sind. Allerdings ist noch ein bisschen Luft nach oben. Wie sieht's bei dir aus, Jakob?
Ja, der Dezember-Soundcheck, den lasse ich mal ein bisschen außen vor, weil es ist ja ein bisschen besonderer Soundcheck immer, ne? So für Kleinstlabel und Eigenproduktion. Aber ich sag mal, im Vergleich jetzt mit den Soundchecks, die wir dieses Jahr hatten, also Januar, Februar, finde ich den auch ein bisschen schwächer. Insbesondere der Februar, ich habe ja schon betont, wie stark ich den Februar fand, finde ich jetzt den März leider wieder echt auch ein bisschen schwach. Einmal ja, die Namen fehlen ein bisschen. Ich denke, es liegt aber auch an dem Monat, ne? Wie wir wissen, gibt's einfach Namen, die in bestimmten Monaten oder Quartalen veröffentlicht werden, und dann nicht, ne? Wenn wir gucken, was im April rauskommt. Und Mai, das werden größere Namen werden, ne?
Mhm.
Genau. Da sprechen wir. Da sprechen wir noch mal an anderer Stelle drüber wahrscheinlich. Genau. Also mir fehlte da auch, aber bei den unbekannteren Namen die Highlights. Also ich fand das schwierig. Bier hatte schon gesagt, meine höchste Note war 7,5. Das sagte schon einiges aus. Ja, sehr zäh, sehr schwierig. War jetzt nicht so mein Herzenssoundcheck.
Okay, dann fangen wir mal an und sprechen über den vierten Platz. Ich kann mich dem, was Jakob gerade gesagt hat, übrigens in weiten Teilen anschließen, denn der vierte Platz, Orden Ogun, ist gleichzeitig mein Highlight und ich muss dazu sagen, dass ich Orden Ogun so mittelmäßig finde. Also ich finde die nicht schlecht, ich feiere die aber auch nicht ab. Wenn die laufen, drücke ich sie nicht weg, ich würde sie aber nie selbst anmachen, um sie mir anzuhören. So ist das ungefähr einzuordnen. Und wenn das mein Glanzlicht dieses Soundchecks ist, kann man sich denken, wie sehr der Rest an meinem Stil so vorbeigeht. Aber ja, da kommen wir gleich noch ein bisschen näher drauf zu sprechen. Wie gesagt, Orden Ogun haben den vierten Platz belegt. Das Album Final Days erschien vielmehr, wenn dieser Podcast raus ist, am 12. März. Ursprünglich sollte dieses Album mal am 13. November 2020 veröffentlicht werden, musste aber dann verschoben werden. Orden Ogun sind eine deutsche Band. Von den höher platzierten Bands würde ich sagen, sind oder ist es das modernste, was so dabei ist. Die Band wurde 1996 gegründet und Final Days ist das siebte Album und gleichzeitig auch ein Konzeptalbum, das sich mit Dark Science Fiction beschäftigt. Fun Fact, ich habe die Band 2006 auf dem Rockhearts Festival gesehen. Ich muss sagen, dass sie sich seitdem sehr gut entwickelt haben. Also vorher haben sie so gefühlt folkigen Power Metal gespielt, würde ich mal sagen. Und jetzt ist es melodischer Metal, der so ein bisschen Richtung True Metal geht. Also tatsächlich erinnern sie mich mit dem, was sie jetzt machen, ein bisschen an Hammerfall. Und es ist gleich das erste Album, wo ich das Artwork hervorheben muss. Es ist ein sehr futuristisches Artwork. Mir gefällt es gut. Und wer sich das gerade anschauen möchte, guckt einfach mal auf euer Smartphone, auf euren Podcatcher, wo auch immer. Eigentlich müsste man es dort sehen können. Ihr seid von eurer Benotung recht dicht beieinander. Also Jakob hat 6,5 Punkte gegeben und Marcel hat 7,5 Punkte gegeben. Marcel, deine Worte zu Orden Ogun. Wenn ich das richtig erinnere, magst du die Band ja ganz gerne, oder?
Ja, das ist richtig. Ich hatte auch vor einigen Jährchen mit dem Seb ein, wie ich finde, sehr, sehr schönes Interview und kaum zu glauben, dass Gunman schon 4 Jahre auf dem Buckel hat. Auch vor 4 Jahren habe ich sie auf dem Turok Open Air gesehen. Die Show hat mir richtig gut gefallen und gerade für mich als alter Blind Guardian und Hammerfall Fanboy sollte Final Days auch eigentlich einschlagen wie eine Bombe, aber meine Erwartungen waren schlichtweg zu hoch. Nicht an die Produktion, die ist unfassbar geil, die ist sehr zeitgemäß. Generell hat die Platte sehr viel Power und coole Melodien. Und was du schon gesagt hast, dieses Dark Science Fiction Konzept, also der Gunman geht quasi ins Weltall. Aber dieser leicht futuristische Touch, der hat mir nicht so gut gefallen wie der Ausflug in den Wilden Westen. Aber die Songs sind ein klein wenig griffiger geworden. Das heißt, das hat sich so ein bisschen ausgeglichen. Speziell das eröffnende Heart of the Android hat eine sehr coole Melodie. Das etwas ruhigere Inferno lädt dann auch zum Faustrecken ein. Und Hollow, das ist so ein richtig cooler, knackiger Speed-Metal-Song. Der zündet richtig gut und die werten das Album auch ziemlich gut auf. Genauso wie der Gastbeitrag von Gus G, den ihr vielleicht von Ozzy und Firewind kennen könntet, im Mittelteil von Interstellar. Wohingegen dann die andere Kooperation mit der Frau Erickson von Brothers of Metal, das ist die Ballade Alone in the Dark, die geht komplett spurlos an mir vorbei, leider Gottes. Im Grunde genommen ist Final Days also ein Album, bei dem Fans nichts falsch machen können. Mir persönlich fehlt so ein bisschen das Rohe, die leichten Ecken und Kanten, an denen ich mich so ein bisschen aufhänge. Aber das ist Meckern auf hohem Niveau. Rundherum ein ziemlich solides Power-Metal-Album mit dem einen oder anderen Ohrwurm. Wie sieht's bei dir aus, Jakob?
Dem kann ich mich im Prinzip anschließen. Aber ich glaube, dass ich da halt ein bisschen strenger in die Notenkiste greife irgendwie, ne? Und im Prinzip möchte ich mal ein Ogen-Album ordentlich abfeiern, denn die bloßen Zutaten gefallen mir eigentlich ganz gut. Ne? Insbesondere das Songwriting ist mega ausgefeilt, was da Fronter Seb und ist ja auch ein bisschen so der Hauptmann, ne, der sich ja auch als Musikproduzent schon einen starken Ruf erarbeitet hat. Was der hier erarbeitet hat, ist großartig. Es klingt richtig geil. Es sind tolle Songs. Auch als ich den Opener noch höre, denke ich, okay, jetzt könnte es ein Album sein. Diesmal passiert es. Jetzt feiere ich die richtig ab. Und dann aber passiert wieder leider das Gleiche, was immer passiert, dass die Band mir zu austauschbar wird. Ich finde eigentlich kein Chorus, auf den jeder Song hinarbeitet, dessen Melodie nicht irgendwie schon mal irgendwo gehört wurde oder die mir nicht irgendwie schon mal bekannt vorkam, die nicht irgendwie ausgenudelt klingt. Es ist kein schlechtes Album, dafür sind Orden Ogen einfach zu sehr Profis, aber ich würde mir mal ein Album wünschen, das mit anderen Melodien arbeitet irgendwie. Ich kann das schwer greifen. Mir fehlt da irgendwie echt ein bisschen so der Überraschungsmoment. Ich glaube einfach, die Band könnte auch wirklich einfach viel mehr machen. Die greifen einfach immer wieder auf die bekannten Zutaten zurück. Das ist ja auch alles schön und gut. Aber dann bleibt trotzdem ein durchschnittliches Album und kein Album, das ich mal richtig abfeiern möchte.
Jakob verweist hier wieder ganz elegant auf unsere Notenskala, die wir bei powermetal.de haben. Die findet ihr dort, wenn ihr auf Reviews klickt, auf der rechten Seite. Und dort findet ihr natürlich auch den kompletten Soundcheck mit den Benotungen aller Redakteure, die da mitgemacht haben. Das waren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und Jakob nimmt dieses Mal wieder die klassische Rolle des Antagonisten ein, denn es gibt kein einziges Album in diesem Soundcheck, das du besser bewertet hast als Marcel. Und im gesamten Soundcheck gibt es nur ein einziges Album, wo du eine höhere Note gezückt hast als er.
Oha.
Weißt du welches?
Sag mal.
Irgendwas mit Wheel? Genau, Wheel. Resident Human.
Ja.
Ach so, das ist ja auch Proc wiederum, ja. Passt.
Da muss der Marcel seinen Kopf zu sehr anstrengen, das gefällt ihm nicht.
Wie beim Jet.
Ja.
Das Interview, das Marcel angesprochen hat gerade, das er mit Orden Ogen hatte, packen wir euch natürlich in die Shownotes. Da könnt ihr dann einfach hinhovern, euch hinnavigieren, draufklicken und dann seid ihr direkt auf powermetal.de bei dem Interview. Gibt's noch irgendwas zu sagen zu Final Days?
Im Endeffekt habt ihr Orden Ogen nichts falsch gemacht. Im Gegenteil, eine eigentlich coole Weiterentwicklung zu Gunman, wenn man mal die Griffigkeit der Songs erwähnt. Allerdings, das ist mein persönlicher Geschmack. Ich bin kein Science-Fiction-Freund, außer eventuell bei Iron Savior, da mag ich es ganz gerne. Und dieser futuristische Klang, das ist nicht so meins. Aber dafür, wie gesagt, von den Songs her, von der Kompaktheit und von diesem runden Gesamteindruck hat sich Orden Ogen nochmal Mühe weiterentwickelt.
Also ich kann noch ergänzen, dass mir dieses futuristische Konzeptalbum gar nicht so aufgefallen ist. Also man kann das auch hören, ohne Science-Fiction-Fan zu sein, sag ich mal, ne? Und es ist kein schlechtes Album. Ich glaube, Fans werden das derbe abfeiern. Aber wie gesagt, ich will es auch mal abfeiern. Und da fehlt mir halt irgendwie doch was.
Reihen sich ein, zusammen mit Harakiri for the Sky.
Genau.
Okay. Der andere vierte Platz wird belegt von einer Band mit dem unverwechselbaren, absolut griffigen und einzigartigen Namen, den es nicht doppelt gibt in diesem Universum. Die Ironie trieft aus meinen Worten. Ich spreche von Thunder mit dem Album All the Right Noises, das auch am 12. März erschienen ist. Die Band kommt aus Großbritannien, wurde 1989 gegründet. Okay, da hat man noch nicht so überlegt, wie werde ich schnell bei Google gefunden. Die spielten schon mit Jon Bon Jovi zusammen und sie haben auch 2013 auf dem Wacken Open Air gespielt. Ich habe mal versucht zu zählen. Ich glaube, dass All the Right Noises das 13. Album der Band ist.
Genau.
Auch hier finde ich das Cover-Artwork sehr spannend. Das ist so eine, ich würde jetzt mal sagen, Wüstenlandschaft. Und da ist eine große Kreatur, die aus metallenen Gegenständen besteht. So umschreibe ich es jetzt mal grob. Ihr könnt euch das natürlich wieder auf eurem Smartphone angucken. Ich würde die Band so im Hardrock verorten, vielleicht auch wieder ein bisschen Adult-Oriented Rock. Jakob hat 6,5 Punkte gegeben. Marcel hat 7 Punkte gegeben. Jakob, wo würdest du sie stilistisch einordnen?
Ich finde, es ist Classic Rock, kann man schon sagen.
Okay.
Ja. Ja, also das letzte Album, Rip It Up hieß das, von 2017. Da war ich positiv überrascht, weil das wirklich ziemlich cool und zwar auch klassisch rockig, aber irgendwie auch mit modernem Touch gerockt hat. Waren geile Hits drauf, das hat richtig Spaß gemacht. Und Other Right Noises rockt wieder etwas weniger als zuletzt, finde ich. Ich finde, hier gilt, dass der Opener ziemlich cool ist. Der heißt Last One Out Turns the Lights Off, auch ein geiler Titel. Das hat so einen Blues-Rock mit einer coolen Fanfare. Das macht richtig Spaß. Und Daran wird aber leider nicht mehr angeknüpft. Noch cool ist Don't Forget to Live Before You Die. Das ist auch ein cooler Titel und auch ein Song, finde ich, der im Ohr bleibt. Es ist ein solides Rockalbum, das Fans bestimmt gefallen wird. Aber wenn klassischen Rock, dann würde ich eher auf Deep Purple zurückgreifen. Und daran kommt es nicht ran.
Ja, ich habe mich am Anfang gewundert, weil Thunder ist gar nicht die Band von Frank Zander. Habe ich mich ein bisschen gewundert. Kleiner Wortwitz am Rande. Ich hatte mit Thunder nie große Berührungspunkte und wenn ich lese, dass es schon das 13. Studioalbum ist, dann habe ich wohl auch ein bisschen was auf der persönlichen Agenda. Erstmal zum Artwork. Großartig. Das ist perfekt umgesetzt, es ist nicht überfrachtet und drückt trotzdem sehr, sehr viel Vehemenz und Größe aus, Pia, das, was du schon gesagt hast. Und sehr geschmackvoll. Man sieht halt, wie gesagt, diesen Wirbelsturm aus Röhren, Sonnenuntergang und das Cover ist sowohl in Blau als auch in Gelb erhältlich. Das wird mir auf jeden Fall lange in Erinnerung bleiben. Zur Musik. Jakob, das, was du schon gesagt hast, es ist Hardrock, Stadionrock, der in erster Linie nicht überfordert, gut ins Ohr geht, allerdings auch keine große Langzeitwirkung hat. Last One Out, Turn of the Lights ist der Opener und der swingt unheimlich geil, der geht ziemlich gut ab, genauso wie The Smoking Gun, das mit Akustikgitarre vorgetragen wird und auch gut zu Sons of Anarchy gepasst hätte. Oder auch das coole Going to Sin City und Force of Nature, dem Ende hin. Aber im Gegensatz dazu gibt es halt speziell in der Plattenmitte mit I'll Be The One oder Young Man auch richtiges Scan-Material, bei dem ja gerne auch die Skip-Taste gedrückt werden kann. Zudem finde ich Danny Bowes Gesang zwar passend zu dem Rock, allerdings fehlt mir da ein wenig die Abwechslung, das Besondere, dieses gewisse Extra. Trotzdem ist das aktuelle Thunder-Album ein grundsolides Rock-Album mit manchen Highlights, aber auch Momenten, die mir persönlich nichts geben. Und insofern pendle ich mich da mit meinen 7 Punkten, glaube ich, ziemlich gut ein.
Ich bin froh, dass es nicht so harmonisch bleibt.
Das stimmt.
Gehen wir gleich zu Platz 3, oder? Ja, ne?
Können wir gerne machen, ja.
Ich muss sagen, ich bin da überhaupt nicht rangekommen, was mich ein bisschen wundert. Ich sage auch gleich, warum mich das wundert. Wir sprechen über Septagon mit dem Album We Only Die Once, das am 26.03. rauskommt. Ein ziemlich cooler Titel, finde ich. Und das Septagon hat eine ganz spannende Form, finde ich. Denn es gaukelt erstmal vor, dass es asymmetrisch wäre, aber es ist eine symmetrische Form. Ihr merkt schon, dass ich damit struggle, irgendwas über die Band und das Album zu sagen. Ich kann auch sagen, es ist eine deutsche Band. 2013 gegründet. Sie machen so Speed Metal, Thrash Metal. Und ja, wie gesagt, ich komme nicht rein, was mich deswegen wundert, weil es von Alexander Kröll gemastert wurde. Der ist Sänger bei Atrocity und bei Leaves Eyes. Und eigentlich habe ich so viele Alben schon von ihm gehört, die ich ziemlich gut fand. Aber hier finde ich überhaupt keinen Zugang zu, was an dieser Produktion liegt. Hauptsächlich. Es ist das dritte Album der Band, hat 10 Tracks und der Vorgänger Apocalyptic Rhymes hat 2018 bei powermetal.de ganze 9 Punkte erhalten von Jakob Schnapp. Dem jetzigen Album, Jakob, gibst du 6,5 Punkte. Namensgleichheiten können hier zu Verwirrung führen, das ist ein anderer Jakob als du.
Mhm.
Die gleiche Note, 9 Punkte, hat allerdings Marcel gezückt und
hallo.
Ich möchte gerne wissen, da mir der Zugang zu diesem Album versperrt ist, was du so gut findest an der Scheibe. Ich bin sehr gespannt.
Ja, sehr, sehr gerne. Septagon ist mein persönlicher Soundcheck-Sieger zusammen mit Memoriam. Ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, da ich den Vorgänger vor 2,5 Jahren schon sehr hoch ansetzte. Aber ich muss sagen, We Only Die Once ist genauso geil wie Apocalyptic Rhymes. Es ist eine ziemlich tolle Schnittmenge zwischen klassischem Heavy Metal, starkem Thrash Metal und sehr viel Speed. Und man hört auch Markus Becker als Sänger von Atlantian Codex heraus. Aber man wundert sich trotzdem, wie gut diese recht markante Stimme zu schnellen, harten und forscheren Tönen passt. Also sowohl im Epic als auch im Thrash and Speed Metal macht der Herr Becker eine sehr, sehr gute Figur. Und speziell die eingängigen Hooks und Melodien gehen total schnell ins Ohr und lassen einen dann auch nicht mehr in Ruhe. The Rant hat einen sehr, sehr geilen Rhythmus. Vendetta geht durch die Bank weg nach vorne, ist mein absoluter Lieblingssong von der neuen Platte, ist ein erstklassiger Headbanger. Aber auch die nicht ganz so auf die Fresse Songs wie Decision Day machen durch die Bank weg Spaß. Und im Vergleich zum Vorgänger hat die Platte einen dezent moderneren Sound bekommen, dass ihr jetzt auch nicht schlecht steht, aber da fand ich das bei den beiden Vorgängern ein bisschen passender. Aber das Artwork, aufgrund der Farbpalette erinnert mich das so ein bisschen an Master of Puppets, was ja auch vor einigen Tagen 35-jährigen Geburtstag gefeiert hat. ich muss dazu sagen, wenn man einen Song auch How to Kill the Boogeyman nennt, dann kann das nur ein Volltreffer sein. Im Grunde genommen hat Septagon komplett meine Erwartungen erfüllt. Es ist ein Album, das trotz aller Härte und Abwechslung und Aggressivität wie aus einem Guss klingt und mich persönlich auch fast schon so ein bisschen süchtig macht, es stets aufs Neueste aufzulegen. Aber ich glaube, da geht es dem lieben Jakob ein bisschen anders, oder?
Ja, also ich bin da eher bei Pia und musste gerade ein bisschen schlucken, als du sagtest, das Album hat einen moderneren Sound bekommen. Okay, da will ich, glaube ich, mal nicht die anderen hören. Ja, also aber von vorne. Eigentlich sollte mir das Gehörte viel besser gefallen, weil die Gitarren- und Schlagzeugarbeit sehr thrashig progressiv ist. Das finde ich ziemlich lecker eigentlich. Aber der Sound ist sehr dumpf. Das finde ich sehr schade. Das verbaut mir das Album. Am meisten aber störe ich mich doch am Gesang. Der ist mir nämlich fast zu zahm. Na, die Instrumentenfraktion, die ballert aus allen Rohren. Und das gefällt mir daher auch schon fast besser als die Necronomicon, worüber wir später sprechen. Wobei mir die insgesamt besser gefällt. Kompliziert, ich weiß. Aber so vom Aggressivitätslevel her gefällt mir die Septagon eigentlich fast besser. Aber, also einmal der Sound und der Gesang, da störe ich mich doch sehr dran. Und der Gesang kann sich nicht voll durchsetzen und er singt auch in einer immer ähnlichen Manier. Herausstechen, finde ich, ist Strange Times. Der funktioniert auch etwas anders und ist textlich wahrscheinlich pandemiebeeinflusst, das weiß ich nicht. Es geht halt darum, dass wir in seltsamen Zeiten leben und so weiter. Der Song lockert das Album ein bisschen auf und der Gesang passt hier auch besser, da er nicht so gegen die Instrumente ansingen muss. Von daher ist es für mich auch echt ein Album, dass ich nicht so herankomme, wie ich es eigentlich wollte.
Marcel, was kann Jakob denn den Zugang erleichtern vielleicht?
Ja, natürlich das Artwork.
Ja, das ist cool.
Das ist wirklich cool.
Das Artwork erleichtert dir den Zugang zum Musikmoment.
Absolut. Also ich würde an deiner Stelle, ich meine, ich kenne ja so ein bisschen deinen Geschmack, wirklich mit Vendetta nochmal anfangen und das einfach ein paar Mal laufen lassen. Und bei mir ist es in den letzten Zeiten so gewesen, dass ich mich dazu zwinge, auch eine Platte zu mögen, indem ich sie öfters höre.
Schön hören.
Genau. Allerdings klappt das dann auch irgendwann. Und irgendwann wird dann dieser Schalter umgelegt und das klappt. Und bei Septagon war der Einstieg ziemlich gut und vielleicht klappt es ja dann so bei dir auch.
Ja, Vendetta ist allerdings ein Song, der erinnert mich sehr an den gleichnamigen Destruction-Song.
Ja, das stimmt.
Darum ist er schon eigentlich besetzt. Aber ich guck mal, vielleicht höre ich mir noch mal Strange Times ein bisschen an.
Damit haben wir auch die Anspieltipps für euch da draußen und machen weiter mit dem zweiten Platz. Den belegen Sacred Oath mit dem Album Return of the Dragon. Jetzt sind wir bei der Veröffentlichung im April, das kommt am 2. April raus. Die Band ist aus den USA und die gibt es bereits seit 1985. Mit Gitarrist Rob Thorne und dem Schlagzeuger Kenny Evans sind noch zwei Gründungsmitglieder mit dabei. Return of the Dragon ist das 10. Album der Band. Der Vorgänger 12 Bells wurde 2017 veröffentlicht. Und wie der Albumtitel schon vermuten lässt, bewegen wir uns hier im klassischen Heavy Metal. Bis auf Mario mit 6,5 Punkten und Jakob bekam die Platte ziemlich gute Bewertung. Marcel hat 8 Punkte gegeben. Jakob, bei dir sind es 6 Punkte gewesen.
Jawohl. So, Sacred Oath. Diese Band hat für mich zu viele Seiten, die nicht in Verbindung miteinander gebracht werden. Also, der Opener Cthulhu Wakes, ne? Der macht richtig Spaß. Der hat Groove, der hat Drive, der hat was Eigenständiges. Der ist eingängig, der hat ein gutes Songwriting. Als ich das gehört habe, dachte ich, ey, geil, ein traditionelles Metal-Album, das richtig gut nach vorne geht. Der Song hat sogar tiefer gestimmte Gitarren, ne? Danach ist die Band aber wie ausgetauscht. Es ist wie die Alben zuvor viel zu zerfahren, wie ich auch einleitend gesagt habe. Es gibt zu viele Einflüsse, die nicht gut miteinander in Symbiose gebracht werden. Hört mal At the Gates an. Da kommen moderne Einflüsse rein, es passt aber nicht. Ne? Also irgendwie ist das so, die wollen irgendwie sagen, ja, hier, guck mal, den Einfluss wollen wir auch noch reinbringen und den auch noch. Ist ja auch schön, aber dann sollte man das auch miteinander verbinden können. Und das ist nicht so rund. Das kommt nicht so ins Laufen wie bei Cthulhu Wakes. Der Song ist super. Kann ich nicht genug betonen. So, den könnte ich mir echt auch auf meine Playlist packen und da reite ich immer wieder Spaß dran. Ich finde es aber schön, dass sich Sacred Oath traut, über den Tellerrand zu spielen. Ne? Das finde ich wirklich gut, den Ansatz, den sie haben. Aber dann kommt auch noch der Gesang dazu. Der ist mir auf Dauer auch ein bisschen zu dünn und austauschbar. Also einmal das Songwriting auf Dauer, dann auch der Gesang. Darum komme ich da irgendwie nur auf eine 6. ohne Cthulhu Wakes würde ich vielleicht sogar ein bisschen drunter kommen noch, aber der rettet für mich das Album ein bisschen.
Das heißt, besteht Hoffnung für dich, dass sie das beim nächsten Album besser schaffen, diese modernen Einflüsse da mit einzubinden?
Das wäre cool, ja. Das wäre ein richtig spannendes Album dann zwischen Moderne und traditionellem Metal. Das wäre eigentlich ein spannendes Ding.
Marcel, 8 Punkte. Was sagst du zu Return of the Dragon?
Ja, 12 Bells hat vor 4 Jahren mir nicht so gut gefallen. Das Album wirkte ziemlich unrund, unausgereift. Und darum habe ich damals auch nur 6 Punkte gegeben, weil dieser Hardrock- und 90er-Jahre-Einschlag, der hat mir einfach nicht gut gefallen. Diesmal gingen die Amis wieder zurück zum US-Metal. Es wird epischer, ab und an thrashiger, auch mal ein bisschen vertrackter und melodischer und kommt somit den ersten Bandalben wieder deutlich näher. Und das sieht man auch schon im Artwork, das komplett auf der 80er-Jahre-Schiene aufgebaut ist. Und ja, die Jungs haben deutlich draufgelegt, ein ziemlich cooler Sound. Die Band selbst hat auch recht coole Ideen und weiß, diese auch entsprechend umzusetzen. Allerdings für eine höhere Punktzahl fehlt mir einfach die Griffigkeit der Songs und die Hits, diese richtigen Ohrwürmer wie seinerseits Two Powers oder Crystal Vision. Und zumindest kommen The Last Ride of the Wicked Dead oder Hammer of the Angry God und Prime Evil schon sehr nah ran. Und mit Root of All Evil hat sich auch der beste Song für mich ans Ende geschlichen. Aber auch, was Jakob gesagt hat, das beginnende Cthulhu Wakes, das ist ziemlich gut, ist aber auch ein gutes Beispiel dafür, warum ich mich mit der Platte vielleicht noch ein bisschen schwerer tue, um sie vielleicht mit 8,5 oder mehr zu benoten. Man hat verspielte Gitarren und ordentliches Tempo und mit Rob Thorn auch einen tollen Sänger, aber es fehlt halt einfach dieses letzte Zünglein an der Waage. Aber im Grunde genommen eine deutliche Steigerung seit 12 Bells und insofern 8 Punkte.
Dann sind wir mal gespannt, was von den Herren in Zukunft noch so kommt.
Auf jeden Fall.
Ob es da wieder eine Steigerung gibt. Der erste Platz hat von euch beiden die höchste Note bekommen, die ihr überhaupt vergeben habt in diesem Soundcheck. Es ist das Album The Final Chapter von Necronomicon, das am 26. März erscheint. Necronomicon ist eine deutsche Band, die 1983 gegründet wurde. Von den Gründungsmitgliedern ist allerdings nur noch der Gitarrist und Sänger Volker Freddy Friedrich dabei. The Final Chapter ist das 10. Album der Band, hat 12 Tracks und was ich ganz charmant fand, es ist ein Matrix-Zitat darauf zu finden von Mr. Smith, wo er sagt, der Mensch ist wie die Pest und wir sind die Heilung. Ich habe mich bei dem Track Me Against You auch so ein bisschen gefühlt, als würden sie tatsächlich die Corona-Pandemie oder das Coronavirus ein bisschen thematisieren. Musikalisch klingen Necronomicon für mich sehr nach Creator und Sodom, also klassischer Thrash-Metal. Ich muss aber zugeben, dass diese Bands, auch Destruction und was es da noch alles gibt, für mich tatsächlich alle ziemlich gleich klingen. Die klingen alle gut, aber eben höre ich da nicht so ganz große Unterschiede raus. Deswegen kann ich zu der Musik an sich auch nicht allzu viel mehr sagen. Die Platte kam bei allen ziemlich gut an. Also 7 Punkte waren das wenigste, was vergeben wurde. 9 Punkte eben das höchste. Frage an euch noch. Also Jakob hat 7,5 Punkte gegeben. Marcel hat die 9 gezückt. Ohne den Fans jetzt Angst machen zu wollen, aber gibt es hinter diesem Albumtitel eine nähere Bedeutung in Richtung, ist es das letzte Album der Band?
Ich weiß es nicht. Ich keine weiß Ahnung.
Es. Du weißt es?
Ich weiß es. Sicher. Ich sag's aber nicht.
Oha.
Ich sag gleich meine Kontodaten, da könnt ihr gerne Geld überweisen dann.
Wie viel willst du nur haben für die Info?
Ja, also nein. Also was ich rausgefunden habe, weil mich hat das auch interessiert, ne? Weil das Album wirklich gut ist und ich dachte, komm, jetzt verabschieden die sich jetzt so. Okay, wäre auch ein cooler Abschied, aber es ist tatsächlich ein bisschen widersprüchlich. Genau, und zwar geht es darum, ich zitiere einmal aus der Info von dem Album, die ich bekommen habe. Das heißt es nämlich auf Englisch, The Final Chapter is in essence a new chapter for the band. Also es ist ein neues Kapitel für die Band. Es ist nämlich das erste Mal, dass die Band aus internationalen Mitgliedern besteht. Darum der Sound auch ein bisschen anders und ausgefeilter ist, aber immer noch wie Necronomicon klingt. So ungefähr steht es in der Band oder in der Albuminfo. Also es ist kein letztes Kapitel, es ist eher ein neues Kapitel, weil die Band halt sich neu gefunden hat. Darum, weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen für Verwirrung stiften wollte.
Es ist gelungen.
Genau, also von daher ja, hoffe ich tatsächlich auch, dass es wirklich ein neues Kapitel ist und vielleicht das alte Kapitel beendet wird oder so, ne? Vielleicht kann man es so rumdrehen.
Willst du gleich mal weiter erzählen, wie du...
Ich erzähle schon, ne? Kann ich gleich weiterreden, stimmt. Ja, Necronomicon, die kenne ich tatsächlich schon ein bisschen länger. Mein Erstkontakt war Construction of Evil. 2004 war das schon. Meine Fresse, ne? So lange her. Ich habe damals viel Thrash gehört und gesammelt. Und mir wurde das Album, ich glaube, von meinem Plattendealer damals empfohlen, weil der mich ein bisschen kannte. Und dann meinte, hier, Jakob, das magst du auch. Ich fand es auch ganz cool, aber es war irgendwie doch ein bisschen altbacken. So, ich habe das dann schnell nicht mehr so oft aufgelegt, muss ich sagen. So, und ich finde jetzt aber, The Final Chapter ist auch wirklich das erste Album, mit dem ich mich wieder seit langem beschäftige mit Necronomicon, also seit Construction of Evil. Und es ist wirklich ein richtig gutes Thrash-Metal-Album. Einmal ist der moderne, druckvolle und transparente Sound ein echter Glücksfall. Als ich den Opener angemacht habe, dachte ich echt, boah, was ist, das ballert ja aus allen Ecken, das ist ja ein Hammer-Album. Da dachte ich wirklich, wie cool, dass die Band sich entschieden hat, sich einen modernen Sound zu geben. Es ist ja immer noch kein moderner Metal. Nein, es ist immer noch ein reines Thrash-Metal-Album, aber es ist halt wirklich total druckvoll, aber auch nicht zu tot. Also man hört alle Instrumente. Es ist wirklich ein schönes Album geworden. Allerdings, wie ich bei Septicon ja schon gesagt habe, Thrash kann für mich gerne noch ein bisschen mehr knallen, aggressiver sein, als es The Final Chapter ist. Da fehlt mir einfach so ein bisschen die Aggression, die Septagon hier halt in diesem Soundcheck hatte. Allerdings gefällt mich wiederum die Produktion und auch das Songwriting besser. Und ich finde, nach Angulus Apatridas selbstbetitelten Album ist das ganz vorne im Thrash dabei dieses Jahr. Trotzdem, ich weiß, mit 7,5 Punkten relativ verhalten. Ich weiß. Aber ich hoffe halt, dass da im Thrash wirklich nochmal ein Knaller kommt dieses Jahr. Und für diesen Knaller möchte ich mir höhere Punkte aufbewahren.
Marcel hat sich ja auch noch ein bisschen Luft nach oben gelassen.
Ja, genau. Aber ich bin in erster Linie unfassbar froh zum einen, dass es dann doch nicht das letzte Kapitel des Necronomicons ist. Auf der anderen Seite, dass die Band es endlich bei uns auf die Pole Position geschafft hat. Ich mag die unheimlich gerne, weil Unleashed Bastards und mein erster Berührungspunkt Pathfinder Between Heaven and Hell, auch mein Lieblingsalbum von der Band, bei mir so gut gezündet haben. Die haben ja auch hinsichtlich der vier großen Bands eher das Nachsehen, aber auch die letzten Alben, genauso wie The Final Chapter, brauchen sich nicht vor Veröffentlichung von Sodom, Creator, Destruction und Tankard verstecken. Wir haben diese giftigen, spitzen Vocals mit Ecken und Kanten vom Frontmann Freddy, die sehr gut sowohl zu den schnellen Double-Bass-Stücken, die auch Gott sei Dank nicht zu selten auftreten, aber auch zu dem sehr coolen Groove im mittleren Tempo passen. Und speziell dieses Verhältnis zwischen Mid- und Up-Tempo sorgt für enorm viel Hörvergnügen, sehr hohes Abwechslungsreichtum, auch ein sehr toller Sound. Für den Mix und das Mastering war ja Achim Köhler zuständig, der auch schon mit Brainstorm und Sinner zusammengearbeitet hat. Und der hat auch schon sehr viel aus den Stücken, aus den Songs nochmal herausholen können. Die schnellen Stücke, die bahnen sich wie brutale Dampfwalzen unaufhaltsam ihren Weg. Titelstück Burning the Fury. Im Übrigen auch mit einem sehr, sehr geilen Gitarrenspiel, aber auch das Me Against You, das mit diesem Matrix-Zitat im Mittelteil, das hat schon so ein gewisses Gefühl des Wahnsinns. Das passt super gut zum Album. Dazu passen dann auch sehr gut eher gemäßigtere Verschnaufspausen wie Spilling Blood oder das eingängige The Unnamed. Und ja, das ist eine Platte, das Mischverhältnis stimmt. Die Platte, die wächst von Mal zu Mal weiter und wird mir auch noch sehr viele Nackenschmerzen verursachen. Und ich finde es sehr schön, da beweist unser Soundcheck-Team einen sehr guten Geschmack. Vollkommen verdiente Goldmedaille geht nach Süddeutschland. Ich bin sehr, sehr froh, weil das auch eine Platte ist mit Wachstumspotenzial. Insofern beide Daumen nach oben. Sehr, sehr gut.
Was meint ihr denn? Ist da die Pandemie so ein bisschen Thema auf dem Album oder zumindest in einem Song, in dem Me Against You?
Schwierig. Dafür habe ich mich ehrlich gesagt noch nicht ganz so gut mit den Texten auseinandergesetzt. Da müssten wir die Band dann selbst fragen.
Es wird ja sicherlich wieder ein Interview mit der Soundcheck-Siegerband geben. Insofern erfahren wir da ja vielleicht ein bisschen mehr darüber.
Genau.
Bestimmt.
Dann kommen wir zu Platz 20 bis 22.
Oh. Ich bin weg.
Ich auch. Pierre, mach's alleine, ne?
Ja, kann ich. Ihr sagt dann einfach nur, ja, war doof. Es ist echt spannend, wenn man sich bei manchen anguckt, wie andere bewertet haben, die jetzt nicht hier sind. Ich habe es ja eingangs schon gesagt. Das sieht man vor allem auch bei Platz 20. Das sind Erzell mit dem Album Le Dernier Rempart.
Oh. Oh, la, la.
Das am 19. März erscheint. Ihr hört schon, die Band kommt aus Frankreich, wurde 2013 gegründet. Auf dem Album sind tatsächlich nur 6 Tracks, beziehungsweise einer davon hat eine Spielzeit von unter 2 Minuten. Dafür sind die anderen so 5 bis 8,5 Minuten lang. Es ist ein Konzeptalbum, Der erste Teil, also die ersten beiden Songs, erzählen die Geschichte der Bretagne. Und der zweite Teil ist eine Geschichte um den Helden Erzel, der auch, wie ihr gehört habt, Namensgeber der Band ist. Sie erinnern mich irgendwie ein bisschen an Héroes del Silencio. So von dem Groove, den sie reinbringen, kann ein bisschen daran liegen, dass Héroes del Silencio so diesen spanischen Touch mit reinbringen und Französisch geht auch so ein bisschen in die Richtung. Ich muss aber sagen, ich kann den Stil der Band nicht so richtig verorten. Was ich ganz spannend fand, Raphael hat 9,5 Punkte für dieses Album gegeben. Mhm. Ihr beide zieht gemeinsam mit Thomas Beckers 5 Punkten, das Album aber in trauter Einigkeit runter, denn ihr habt beide 5,5 Punkte vergeben. Wer von euch will anfangen? Marcel, mach du doch mal.
Ja, gerne. Eigentlich bin ich ja recht empfänglich für epischen Heavy Metal. Aber ich finde, was vielleicht an den französischen Texten liegt, überhaupt keinen Zugang zu Erzel. Stellenweise auch recht proggig und für mich stellenweise auch recht schwierig nachzuvollziehen. Kommen wir zum Positiven. Das Artwork, genial. Das finde ich richtig gut und geschmackvoll, wo dann dieser einsame Krieger in Szene gesetzt wird vor den Trümmern einer Mauer. Also besser kannst du ein Artwork bis auf Thunder, glaube ich, nicht in Szene setzen. Was du schon gesagt hast, dieses zweiteilige Konzept. Zum einen die Geschichte der Bretagne, zum anderen eben Erzel. Da finde ich den zweiten Teil ein bisschen besser, da kompakter und nicht so grob abgerissen wie mit eigentlich nur 2 oder 3 Songs. Und man denkt sich dann nach 36 Minuten, was, das war's jetzt schon? Also das Album, das endet nach diesem Song-Sextett relativ plötzlich. Da habe ich mir einfach mehr von erhofft. Und da obliegt da einfach diese Enttäuschung, die ich nach der sehr kurzen Spielzeit irgendwie hatte und bevor, wie ich finde, das Album so richtig irgendwie in Fahrt kommt, hört's auf. Das gab mir irgendwie nicht so diesen erwarteten Kick. Ja, zu den Texten kann ich persönlich nichts sagen. Ich war damals bei der Wahl eher auf der Pro-Latein-Seite. Aber das heißt jetzt bitte kein Album in lateinischer Sprache rausbringen. Da bin ich komplett der falsche Ansprechpartner. Aber kommen wir nochmal zu Erzel. 5,5 Punkte. Das Album könnte noch natürlich in den nächsten Wochen wachsen, aber ich tue mich mit der proggigen, ein bisschen epischen Heavy-Metal-Herangehensweise der Franzosen doch sehr schwer. Ich hatte da keinerlei Zugang zu.
Und Jakob offenbar auch nicht.
Nee. Also ich gebe noch einen Pluspunkt für den französischen Pathos. Ne? Ich bin ja sehr frankophil. Das heißt, ich mag Frankreich sehr gerne, war 100-mal da, kann auch einigermaßen Französisch. Ja, aber es bleibt wenig hängen. Also der Sound ist genre-typisch, leider relativ dünn. Auch der Gesang ist auch nicht so durchsetzungsfähig. Auch immer in sehr ähnlichen Gesangssphären, die er da einbringt. Aber Französisch ist auch einfach keine wütende Sprache, ne? Die Sprache hat ja eher so das Vorurteil, halt so dieses Fließende, dieses bisschen so
weich.
Weich von oben herab auch so ein bisschen. Zu so traditionellen Metal passt es irgendwie nicht so. Irgendwie ist das seltsam, finde ich. Aber dennoch ist die Sprache eine kleine Überraschung und für mich auch ein Pluspunkt, dass die das trotzdem durchgezogen haben, nicht gesagt haben, nee, komm, wir machen das in Englisch oder was, zumal Franzosen, die Englisch sprechen oder singen, das versteht man noch schlimmer, als wenn sie Französisch sprechen. Aber mir fehlt auch der eine oder andere Hit, irgendwas, was hängen bleibt. Es ist irgendwie alles sehr einheitlich irgendwie, es ist aber nichts, was heraussticht. Am ehesten noch der Titeltrack. Der ist aber ohne Gesang und nur knapp 1,5 Minuten lang. Aber den finde ich irgendwie cool. Der ist auch wirklich im französischen Stil so ein bisschen mit Dudelsack, ja, mit Akustikgitarre sogar, ne?
Ich laufe gerade schreiend weg.
Ja, ich weiß, du liebst Dudelsäcke, ich weiß.
Dudelsäcke und Akustikgitarren sind voll mein
Ding. Hör dir es unbedingt an, Pierre. Aber der bringt viel zur Atmosphäre des Albums bei, so. Aber wie gesagt, mir fehlt da irgendwie ein bisschen die Hits, Melodien, die im Kopf bleiben. Das gibt's alles nicht. Also, ich höre es nicht.
Aber Raphael hat sie offensichtlich gehört. Was glaubt ihr, war so für ihn der Punkt, zu sagen, ich zück die 9,5?
Ja, auch dieses Epische, ne? Das, was Marcel eigentlich auch gut findet, ne? Marcel, glaube ich? Ja. Dieser Epic-Metal-Ansatz. Ich glaube, den feiert Raff total ab. Und den stört es halt nicht, dass es ja irgendwie zerfahren ist oder nicht gut klingt. Er mag ja auch dieses Kauzige, wo ich meistens wenig abgewinnen kann.
Erzel ist meines Erachtens so typische Raphael-Musik. Ich meine, wir arbeiten ja auch schon seit einigen Jährchen zusammen im Soundcheck. Das heißt, man kann so ungefähr die Geschmäcker der jeweils anderen ein bisschen einschätzen. Und das dürfte auch eigentlich so Marcel-Musik sein. Ist es aber nicht. Da fehlt der Funke.
Ich glaube, in etwas anderer Soundcheck-Besetzung hätte dieses Album relativ weit oben sein können. Weil es ist eigentlich auch ziemlich typische Power-Metal.de-Musik.
Ich bin aber immer dabei.
So. Ja, ich weiß.
Und eigentlich bist du ja auch der Referenzredakteur von Power-Metal.de. Haben wir ja festgestellt.
Ja. Deute das mal bitte.
Na, was dir gefällt, gefällt vielen aus der Redaktion. Man kann bei dir so ein bisschen voraussagen, wenn es so Diskografie-Checks oder sowas gibt, dass du ziemlich nah an dem Endresultat dran bist.
Ja, das stimmt. Also wirkliche Ausreißer, wenn ich jetzt beispielsweise ein Album, was sehr weit unten angesiedelt ist, irgendwie sehr gut finde, gibt's eher selten, was man auch gleich sehen wird. Ja, insofern kann ich mich wahrscheinlich nicht gegen dieses Urteil wehren.
Ist ja auch nichts Schlechtes, ist ja eher was Positives.
Ja, das stimmt.
Darf ich noch was zu französischer Musik sagen?
Na klar, sehr gern.
Oder überhaupt Gesang. Ich finde, wo das wirklich am besten passt, ist tatsächlich Rap und Hip-Hop, ne? Weil Französisch halt so eine fließende Sprache ist. Das passt super. Da gibt's auch wirklich einige Bands, die ich auch mal gerne höre. Jetzt nicht irgendwie sehr regelmäßig oder so, ne? Aber wenn das läuft, dann finde ich das ziemlich gelungen.
Dann habe ich nachher noch was für dich, Jakob. Mhm. Kannst dich schon mal freuen.
Alles klar.
Platz 21 machen wir weiter in der Liste. Hat Raphael auch wieder recht gut bewertet. Wir sprechen von I Hate God mit dem Album A History of Nomadic Behavior, das am 12. März erschienen ist. Die Band wurde 1988 gegründet in den USA. Und Fun Fact, bei der Gründung hießen sie Snufflepuggos on Acid.
Ah. Ja, eingängig.
Sie gelten als Mitbegründer der Sludge-Szene in New Orleans. Und es ist das 9. Album, das sie rausgebracht haben. Ich glaube, so eine Musik liebt man oder man hasst sie. Raphael feiert sie noch einigermaßen ab mit 8 Punkten. Die Meinungen gehen ganz gut auseinander. Also Rüdiger hat zum Beispiel auch 7 Punkte vergeben. Thomas und Mario haben nur 3 Punkte vergeben. Es wäre eigentlich eine sehr diskussionswürdige Scheibe, wenn ihr beide euch nicht so verdammt einig wärt mit euren 6 Punkten.
Ja, wohl oder übel.
Marcel, was denkst du über I Hate God?
Ja, das ist ja das 6. Album, 7 Jahre nach dem selbstbetitelten Album. Ich hatte I Hate God überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Und mir fehlt da leider Gottes, aufgrund dieser immer langen Phasen, wo I Hate God einfach nicht auf der Bildfläche sind, dieser Wiedererkennungswert, dieses zwingende Element, Türöffner, die mir den Weg zu dieser Musik öffnen. Die Platte hatte mit Fake What's Yours oder High Risk Trigger und The Day Felt Wrong auch sehr gute Stellen, die mich positiv überrascht haben. Aber ich sage euch ganz ehrlich, ich war letztendlich dann froh, als ich mit der Platte durch war. Man quält sich durch. Wenn man ungeübt an das Album herantritt, ist es sehr schwere Kost. I Hate God probiert sehr viel, auch ab und an sogar mit Jazz-Tendenzen, Psychedelic-Momenten und viel Groove, aber mir fehlt da diese klare Linie. Das ist ein recht unaufgeräumtes Trümmeralbum. Das klingt zwar jetzt vielleicht ein bisschen hart, das soll es auch ausdrücken, dieses vielleicht so ein bisschen dieses Hoffnungslose, was Sludge und Doom so ein bisschen auch widerspiegelt. Mit schweren Gitarren, wütendem Gesang und dieser brutalen Unternote. Aber bei A History of Nomadic Behavior kommt diese Brutalität und Aggressivität ein bisschen unbedarft rüber. So kommen mir auch generell diese 42 Minuten Spielzeit auch wesentlich länger vor, als sie sind. Also im Grunde genommen, ich habe mich mit dem Album schwer getan. Das war auch so ein Album, bei dem ich mich zwingen wollte, es zu mögen. Hat aber nicht geklappt. Ich bezweifle auch, dass es zukünftig mit I Hate God und mir zu einer Ehe kommt. Und wenn, dann wird es eine Ehe, in der es nicht schön ist.
Okay. Ja, Jakob, bei dir schaut es ja ähnlich aus. Oder hast du überhaupt versucht, dir die Platte schön zu hören?
Ja, es ist eigentlich wie viele dieser Alben im März-Soundcheck. Ich würde es eigentlich besser finden wollen. Wie du schon eingeleitet hast, I Hate God ist echt ein Original. Ne? Neben Crowbar sind sie wirklich die Könige des Sludge. Und ich muss aber sagen, dass Crowbar für mich immer ein bisschen so die Nase vorne hatte. Das Debüt ist von 1990, das letzte selbstbetitelte Album, wie Marcel auch schon gesagt hat, ist von 2014. Und das hatte von mir damals eine Review, die ich da fast hatte, eine 6,5 bekommen. Also ist gar nicht so weit weg jetzt. Was mir hier fehlt, ist wirklich ganz eklatant der Groove. Das ist eigentlich unabdingbar für diese Musikrichtung. Aber History of Nomadic Behavior, wie dieses Album heißt, klingt halt so kaputt, dass es fast auseinanderfällt. Das hat Marcel auch schon beschrieben. Es ist wirklich so. Hört euch da mal Built Beneath the Lies an. Das klingt einfach total kaputt und man kann sich das kaum anhören. The Outer Banks ist das schon flüssiger, hat so einen coolen Thrash-Beat auch. Am ehesten finde ich noch High Risk Trigger, ein Song, der mir im Ohren bleibt, den hat Marcel auch genannt. Mir ist natürlich klar, dass eine Band wie I Hate God nicht gefallen möchte, ne? Es klingt aber für mich wirklich zu zerfahren. Die quietschenden Gitarren und dieser eindimensionale Gesang, das ist für mich wirklich Zutaten, die das Album für mich sehr schwierig machen. Ich muss aber dennoch sagen, mein Lieblingssatz, eine 6 ist keine schlechte Note. Es ist ja keine Schul-6, sondern ne, es ist ja quasi Durchschnittsnote so ein bisschen. Ne? Soll ich das nochmal zitieren, was es heißt? Genau, ein 6 bis 6,5 ist ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt. Also von daher, ich finde, das passt wirklich gut zu diesem Album. Ich weiß, was I Hate God hier möchte. Die wollen wirklich hässlich sein.
Das hatte, genau, hässlich sein. Genau das Gleiche hatte ich gerade auch im Kopf. Ja. Das
Gleiche. Die wollen das. Ich verstehe das auch, ne? Also ich verstehe auch, dass man diesem Album eine Höchstnote geben könnte. Ich kann das total verstehen. Aber für mich ist da wirklich zu viel, wo ich sage, nee, das ist nicht hässlich, es stört für mich. Ich hatte ein Album, das in meiner Jahresliste, das wirklich auch total vielen auf die Nerven ging. Das war Imperial Triumphant mit Alphaville. Das war so Jazz-Metal, der auch total angeeckt hat, war auch eigentlich total unhörbar. Aber hier hat es für mich gepasst. Hier habe ich das total verstanden. Die wollen auch nicht gefallen. Die wollen keine klaren Strukturen geben. Aber da hat es für mich irgendwie gepasst. Und hier passt es für mich nicht so, dass ich sage, ich würde das richtig abfeiern wollen. Aber es ist ein Album, das wirklich gehört werden sollte von allen Sludge-Fans und Leuten, die sagen, ey, ich will mal wirklich ein Album haben, wo ich mir die Zähne dran ausbeiße.
Jakob, hast du gerade das Artwork vor dir liegen?
Ja.
Was sagst du dazu? Ich saß da wirklich minutenlang vor und wollte es irgendwie deuten oder versuchen, irgendwie in Worte zu fassen, aber keine Ahnung.
Ja, weiß ich auch nicht genau. Ich weiß auch nicht genau, was die mit dem Titel bezwecken wollten. Sind wir die Nomaden?
Gute Frage.
Kann gut sein, ne?
Jakob, noch eine Frage an dich. Siehst du Parallelen in irgendeiner Form zwischen Humanity's Last Breath und I Hate God?
Oha.
Also es sind ja beides Bands, die jetzt nicht Musik machen um der Schönheit der Musik willen.
Ja, das stimmt. Da hast du recht, ne? So gesehen hast du recht. Die wollen beide wirklich böse Musik machen oder Musik, die wirklich aneckt, wo man sich reinarbeiten muss, die... Aber ich glaube, ja, die haben schon Ähnlichkeiten, ne? Also Humanity's Last Breath ist jetzt irgendwie ganz, wie soll ich sagen, bitterböser, brutaler, progressiver Deathcore mit Black Metal Einflüssen und Melodic Death Metal Einflüssen und I Hate God ist Sludge mit Thrash Metal und bisschen Hardcore Jazz Einflüssen. Ist natürlich so Parallelwelten quasi, ne? Aber trotzdem, ja, du hast recht, kann man schon sagen, die sind beides Bands, die man mögen muss. Oder hasst, ja. Und Humanity's Last Breath liebe ich nun mal. Und diese Band hasse ich jetzt auch nicht, aber es ist eher für mich durchschnittlich.
Hass ist das Stichwort. Nein, das ist jetzt gemein.
Und stilistisch so ein Bruch. Also ich glaube, selten gab es so einen Bruch zwischen zwei Stilen wie jetzt.
Das stimmt. Platz 22 hat die Band Metalite mit dem Album A Virtual World erzielt, das am 26. März erscheint. Die Band wurde 2015 in Schweden gegründet und es ist das dritte Album, das sie jetzt rausgebracht haben. Ich habe mir den Titeltrack angehört. Auf mich wirkt das sehr glatt, sehr poppig. Viele Electronics, also viel Synthesizer ist da drin. Ja, sie versuchen sehr schön zu klingen. Ich habe so ein bisschen gedacht, okay, wenn man Power Metal auf Elektro spielen würde, würde es wahrscheinlich so klingen. Ich muss sagen, bis auf die Gitarren, also da ist ein sehr schönes Riff drin im Titeltrack, ist da nicht viel Metal dran an dem, was sie machen. Das erinnert mich eher an Eurovision Song Contest.
Du hast ja eine Gitarre?
Ja.
Cool.
Und es ist das einzige Album, das durchweg eher schlechte Noten bekommen hat. Also 6,5 von Michael Mayer ist das höchste. Der Schnitt des Albums liegt auch unter 5 Punkten. Marcel hat noch 6 Punkte vergeben. Jakob, bei dir ist es die 4,5 geworden. Magst du gleich anfangen?
Mhm. Ja, sehr gerne. Wobei ich auch sagen muss, ich habe nicht die schlechteste Note gegeben, ne?
Nee, hast du nicht. Warte, ich guck mal kurz nach, dann können wir das.
Das müsste Raphael gleich gewesen sein, glaube ich, mit 3 oder so.
Das macht ja auch Sinn dann, ne? Doch, 3 Punkte Raphael, genau.
Ja, genau. Und noch eine 4 gibt's auch noch.
Es gibt eine 4 von Thomas Becker, es gibt eine 4,5 noch von Walter Scheurer.
Aber gerade bei Thomas Becker hat es mich sehr gewundert.
Spannend,
weil normalerweise würde ich das komplett zur Thomas Becker Musik
Total. Das poppige, zuckersüße, das liebt er eigentlich. Metal Light ist ein Beispiel dafür, wie man Keyboards oder Synthesizer im Metal nicht benutzen sollte, indem sie nämlich alles zukleistern. Cloud Connected ist ein fieser Ohrwurm, den will ich gar nicht mögen.
Gibt es da eine Parallele zu In Flames? Ist das ein Cover oder so?
Nein. Nee, leider nicht. Okay. Man denkt das, ne? Nee,
ja.
Leider nicht. Es gibt einzelne Ideen und Melodiebögen, die ganz nett sind. Auch die Stimme von Erika Olsson ist nicht unangenehm, finde ich, ne? Und ohne Keyboards oder ich sag mal dezentere Keyboards hätte ich hier vielleicht auch echt 2 oder sogar 3 Punkte mehr gegeben. Aber diese Keyboards gehen einfach gar nicht. Die kleisten so alles zu. Also man hört wirklich kaum Gitarren. Und der Sound an sich ist auch wirklich einfach so Nintendo-Sounds irgendwie. Also ganz piepsig und fiepsig und total überladen schlimm. Also wirklich, das das kann man sich wirklich gar nicht anhören. Das ist ganz schrecklich. Man sitzt da wirklich, Ein Pluspunkt noch, finde ich, ist, dass mit Lea Larsson hier eine Frau in den Schlagzeugen sitzt. Das möchte ich nochmal positiv hervorheben. Das gibt's nämlich auch viel zu selten.
Das stimmt.
Besonders schlimm sind Beyond the Horizons oder The Vampire Song. Da denke ich auch wirklich an Eurovision oder keine Ahnung, an so Kinder-Pop.
Marcel, 6 Punkte.
Also was ich wirklich gut finde, ist der Gesang von der Frauenfrau Erika. Der ist sehr, sehr angenehm und nicht so kitschig, wie man anfänglich eventuell annimmt bei der Musik. Aber kennt ihr das Gefühl, wenn man mit seinen Vorderzähnen in den Eis beißt? Mhm. Und das habe ich bei diesem Keyboard. Oh, das ist so, das, was Jakob schon gesagt hat, das kleistert komplett alles zu. Und man hat dann am Ende so eine klebrige Masse, die man nicht los wird. Ah, keine Ahnung. Und wenn das jetzt in ein oder zwei Songs so der Fall ist, dann würde ich nochmal sagen, alles klar, läuft. Aber das zieht sich ja wirklich durch die komplette Platte hinweg. Warum habe ich der trotzdem 6 Punkte gegeben? Aufgrund von Frau Erika, super gut. Sehr, sehr tolle Gesangsleistung, weil es, wie gesagt, auch bodenständig gute Vocals sind. Songs wie Talisman, Peacekeepers oder auch Beyond the Horizon, ich mag die ganz gerne, aber da steckt auch ein bisschen zu wenig Pfeffer dahinter, um die Platte auch durch die Bank weg ein bisschen mehr abzufeiern. Was ich da auch ein bisschen schwierig finde, ist die nicht vorhandene Langzeitwirkung. Also alles ist sehr vorhersehbar. Man weiß direkt, wie der Song weitergeht und wie der Refrain aufgebaut ist. Das ist ja auch an für sich nicht schlecht. Allerdings fehlt es da komplett so ein bisschen an Überraschungen. Es gibt da kaum Ecken und Kanten, an denen man sich so ein bisschen festhalten kann. Wie gesagt, Musik geht schnell ins Ohr, geht dafür aber auch schnell wieder raus. Und dieser Kitsch und diese Zuckerwatte, beziehungsweise diese flirrenden Sequenzen und diese elektronischen Beats und melodischer Power Metal ist auf Dauer ein schwieriges Unterfangen. Jetzt abgesehen von Dragon Force. Aber das ist was anderes. Die liebe ich. Da bin ich Fanboy seit der ersten Stunde. Und da habe ich mir die Platte zwar nicht im Urlaub gekauft, sondern gratis zugeschickt bekommen, aber die feiere ich seit heute, seit 2003. Großartig. Was ich aber auch noch ein bisschen positiver hervorheben möchte bei Metal Light, ist das Artwork. Das ist zumindest besser als beim Vorgänger Biomechanicals. Aber auch hier wieder ein Blick auf das Artwork genügt und man weiß sofort, was man kriegt. Und man bekommt melodischen Power Metal mit sehr viel Keyboard, mit einem guten Gesang und ohne es jetzt böse zu meinen, aber dafür muss ich nur aufs Artwork gucken. Weiß genau, das gibt mir so einen oder anderen Ohrwurm und das war's dann. Dafür muss ich die Musik jetzt nicht explizit auseinandernehmen und hören. Das finde ich ein bisschen schade. Da wäre mehr drin gewesen.
Das heißt, du würdest es auch tatsächlich als Metal bezeichnen?
Schwierig. Und als du es vorhin so ein bisschen angetriggert hast, habe ich mir ein bisschen die Frage gestellt, ist Voraussetzung für Metal der Einsatz von Gitarren? Ich finde ja. Und würde daher, wo du mich jetzt nochmal drauf aufmerksam gemacht hast, Metal Light doch in den melodischen Metal bringen, weil Rock ist auch wieder was anderes. Das ist kein melodischer Rock. Es ist schwierig. Also es besteht eine sehr, sehr große Bandbreite zwischen Eurodance und Eurovision Song Contest, Euro irgendwas und Melodic Metal. Mit sehr vielen Ohrwürmern, die gut gemacht sind. Produktion ist in Ordnung, aber dieser Keyboard-Sound, der soll nicht alles ersetzen. Da fehlt einem einfach diese Härte, da fehlen diese Ecken und Kanten.
Ja, Ich habe nämlich zwischendurch auch so gedacht, es ist eigentlich kein Metal. Und deswegen ist es ganz zu Recht auf den letzten Platz. Dann war mein nächster Gedanke, dann passt ja der Name gar nicht. Und jetzt fällt mir so auf, es ist einfach Metal Light. Und jetzt nehme ich dir mal deinen Job als Wortwitzmacher ein bisschen weg.
Stark. Der war gut. Ja, gut.
Tatsächlich habe ich aber daran auch gedacht, als ich den Namen gelesen habe. Ja, Metal Light, stimmt.
Von daher verdienter letzter Platz, muss man da leider wirklich sagen. Ja, und wie schon gesagt, gehen wir dann damit über zu einer Scheibe, die Marcel sehr gut gefallen hat, die letzten Endes auf dem 12. Platz gelandet ist. Memoriam mit To The End, das am 26. März erscheint. Die Band kommt aus Großbritannien, macht Oldschool Death Metal, wurde 2016 gegründet vom Ex-Bullthrower-Sänger Carl Willits und dem Benediction-Bassisten Frank Healy. Ich habe erst so gedacht, Mr. Healy, habt ihr Orange is the New Black gesehen?
Nur die erste Staffel tatsächlich.
Okay, aber da ist Mr. Healy ja auch schon. Genau. Sie legen da tatsächlich ein ordentliches Tempo vor, was die Veröffentlichung angeht, denn das Debütalbum kam 2017 und dann gab es 2018 und 2019 weitere Alben. Ich erwähne das zweite Mal in diesem Podcast die Band Atrocity, denn mich hat das, was ich mir so angehört habe von Memoriam, so ein bisschen an das erinnert, was Atrocity auf dem Atlantis-Album gemacht haben. Also dieser Oldschool Death Metal, das passt schon sehr, sehr gut als Bezeichnung. Jakob, bei dir waren es 8 Punkte, Marcel, bei dir waren es 9. Jakob, willst du überhaupt was dazu sagen? Willst du nach Marcel was dazu sagen? Wie magst du es?
Marcel, darf ruhig anfangen.
Ja, sehr gerne. Ich war ja eh so ein kleiner Bolt Thrower und ja, vielleicht auch ein bisschen Benediction-Fanboy. Und als dann 2017 das Debütalbum For the Fallen rauskam, habe ich mich ziemlich gefreut. Und die Band hat es dann irgendwie geschafft, die Stärken von Benediction und Bothroar zusammenzubringen. Und das hört man am deutlichsten bei To The End heraus. Ich fand aber auch schon, das Vorgängeralbum Requiem for the Mankind war ein Statement vor Gevatter Tod persönlich. Dieses Album macht nochmal die Tür auf, dass Memoriam irgendwann in die großen Fußstapfen der einzigen Vorbands treten. Und das ist jetzt, wie gesagt, das vierte und für mich das vielleicht sogar beste, aber auch definitiv abwechslungsreichste Bollwerk der Briten steht jetzt in den Startlöchern. Also das Album, das fängt auch schon super geil wie aus dem Death Metal Bilderbuch an mit Onwards into Battle oder No Effect, die sorgen für einen Auftakt nach Mars, bei dem sich nicht nur alle Bothroar Nostalgiker, sondern auch Freunde von Asphyx sehr die Finger lecken werden. Und wir hatten vor einigen Wochen Asphyx als Soundcheck-Sieger und Memoriam hat mich so ein bisschen daran erinnert, also beziehungsweise To The End hat mich so ein bisschen daran erinnert. Zudem, ich mag das Artwork furchtbar gerne. Die Platte macht einfach einen total runden Gesamteindruck. Man hat niemals das Bedürfnis, irgendwie einen Track auf Skip zu drücken. Man will das Album von vorn bis hinten durchhören. Es macht Spaß, es macht Laune. Die Vocals, die gehen sehr, sehr gut ab. Band wechselt sich so mit diesen schnellen Sachen, aber auch mit zähflüssigeren Sachen wie Each Step, One Closer to the Grave, sehr gut ab. Und ja, ich schreibe ja auch die Hauptrezension und ist auf jeden Fall mit Necroceros, Scriptures, aber auch der noch aktuellen Napalm Death Scheibe auf jeden Fall ein Anwärter der besten Death Metal Scheibe so der letzten 12 Monate. Ich spreche jetzt nicht vom Jahr 2021, sondern für mich so seit März letzten Jahres. Absoluter Szene-Leckerbissen. Pupstrockener Sound, abgeklärte, aber spielfreudige Mannschaft und ein ausgeklügelter Sinn für einfach schlichtweg guten Death Metal. Sehr, sehr gut, gefällt mir.
Jakob, gefällt's dir auch?
Du hast ja schon gesagt, Pia, dass die ja wirklich sehr fleißig sind, Alben veröffentlichen. Und bisher hatte ich nicht so den Zugang zu den Alben. Die waren mir echt immer ein bisschen zu trocken, zu stumpf. Also ich fand das wirklich, das war so der Inbegriff von stumpfer Death Metal für mich. Dieses Album, das ändert das nun ein bisschen. Hier erkenne ich wirklich eine Richtung, mit der ich auch was anfangen kann. Hier gibt's wirklich auch schöne Melodien zu entdecken, eine tolle Atmosphäre, es ist sehr düster, es ist nicht nur stumpf, es ist wirklich viel tiefgründiger. Es ist wirklich ein ordentliches Death-Metal-Album, wo ich sagen kann, ja, jetzt geht's in die richtige Richtung. Wenn ihr jetzt noch wieder weiter so macht mit der Albumveröffentlichung, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich hier auch noch mehr Gefallen dran finde, ja.
Dann würde ich sagen, beschließen wir damit die Soundcheck-Alben. Ja, habt ihr noch ein Resümee oder wollen wir mit dem weitermachen, was wir noch so mitgebracht haben?
Ich freue mich auf April.
Ich auch auf April, ja.
Bin gespannt, was wir da so Kredenz bekommen.
Ich finde, wir haben eine hohe Bandbreite an verschiedenen Stilen, aber sehr extremen Stilen. Extremer Death Metal Memoriam, wir haben extrem Oldschool Septagon, wir haben extrem, in Anführungszeichen, Poppiges mit Metal Light. Also die verschiedenen Ausrichtungen, die sind noch ein bisschen deutlicher geworden als jetzt in den letzten Soundchecks. Ich fand ihn, wie gesagt, nicht schlecht. Es gab aber definitiv bessere Soundchecks. Ich freue mich wie ihr auch auf April.
Ihr könnt euch jetzt auf einen etwas längeren Monolog von mir einstellen.
And it's okay?
Nein, dieses Mal nicht. Okay. Ich habe ganze 3 Alben mitgebracht, die ich euch gerne vorstellen möchte, auch euch da draußen, und die ich euch sehr ans Herz legen möchte. Vorher gibt's noch eine kleine Honorable Mention, denn diesen Monat erscheint auch das selbstbetitelte Album Burn Down Eden. Wir haben mit den Jungs eine ziemlich coole Podcast-Folge gemacht, mit den Herren, und ich empfehle, da mal reinzuhören und auch in das Album mal reinzuhören.
Grüße gehen raus.
Ja. Genau. Das erste Album, das ich besprechen möchte, ist von Dreamshade Pale Blue Dot. Das ist am 5. März erschienen. Und ich habe für powermetal.de auch schon das Debütalbum What Silence Heights rezensiert. Das war schon cool, was sie da auf What Silence Heights gemacht haben. Seitdem habe ich die Band verfolgt und die bringen für mich immer zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Song raus. Das ist ganz spannend. Und jetzt, 10 Jahre seitdem das Debüt veröffentlicht wurde, muss ich sagen, dass Dreamshade sich sehr stark weiterentwickelt hat. Auch im Gegensatz zu dem Vorgängeralbum Vibrant ist das nochmal ein großer Sprung. Stilistisch lassen sie sich nicht so richtig einordnen. Also das ist irgendwo zwischen Metalcore und Melodic Death Metal. Hervorzuheben ist bei ihnen auf jeden Fall der Synthesizer, der hier aber nicht alles zukleistert, sondern der mal wie eine dritte Gitarre eingesetzt wird und mal doch diesen typischen 80s-Sound verbreitet, sage ich jetzt mal, oder auch so ein bisschen Eurodance-Vibes mit reinbringt. Auf A Pale Blue Dot sind viele verschiedene Einflüsse drin, aber nur sehr akzentuiert. Also es gibt ein bisschen Dubstep, es gibt ein bisschen Rap. Dadurch wird das Album sehr gut aufgelockert. Die Songs sind alle ziemlich kompakt und druckvoll. Und trotz der Themen, die hier ein bisschen gesellschaftskritischer sind, ist die Musik ziemlich groovig und durchweg positiv. Für mich ist eine perfekte Zusammenfassung des Albums der Song Elephant. Der macht richtig Spaß, obwohl er einen sehr düsteres Thema behandelt, und wer mehr über die Thematiken und auch überhaupt über das Album wissen möchte, lege ich die Folge ans Herz, die wir mit dem Gitarristen und Teilzeitsänger Feller gemacht haben. Die ist erschienen am 3. März, also ist noch nicht allzu lange her. Könnt ihr gerne mal hinscrollen. Marcel und ich haben mit ihm gesprochen und festgestellt, dass wir alle 3 total Eurodance abfeiern und das auch so ein bisschen die Soundgrundlage von Dreamshade ist.
Und ich danach auch sehr viel Bock auf diese Scheibe hatte.
Mit A Pale Blue Dot ändert sich auch nicht, dass Dreamshade weiterhin nicht so richtig einem Genre zuzuordnen sind. Für mich ist es das beste Album, das sie bisher veröffentlicht haben. Trotzdem sehe ich da auch noch Luft nach oben. Also da könnte noch mehr kommen von dieser Band. Die haben noch mehr Potenzial auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, es macht total Spaß, das Album zu hören. Und es war mir dann irgendwann ein bisschen peinlich. Ich hatte so einen kleinen Aha-Moment mit dem Titel, als ich den Mid-True-Song gehört habe. Der heißt Tod Olb Elab A. Falls es hier so eine Rückwärtsfunktion in eurem Podcatcher gibt, das ist der Titeltrack, also A Pale Blue Dot, auf rückwärts. Ja, als ich diesen Track dann mal genauer hörte, da ist so, also das ist ein atmosphärischer Sound mit einem Sprecher drüber. Und dann merkt man irgendwann, okay, mit dem A Pale Blue Dot ist die Erde gemeint. Guten Morgen, Pia. Hätte man da auch drauf kommen können mit dem Astronauten auf dem Cover, aber okay. Das war so mein kleiner Moment mit dem Album, und wenn man das dann auch noch damit einbezieht, öffnet sich die ganze Scheibe auch noch mehr. Also absolute Hörempfehlung, A Pale Blue Dot von Dreamshade. Das nächste ist jetzt die CD oder das Album, wo ich gesagt habe, Jakob, da ist vielleicht was für dich mit dabei.
Ja.
Das ist ein Album, das ich eigentlich schon im Februar besprechen wollte. Die Veröffentlichung ist dann aber verschoben worden vom Februar auf den März. Am 19.03. erscheint von Landmarks das Album Lost in the Waves. Vorsicht, wenn ihr nach der Band sucht. Landmarks schreiben sich mit einem V statt einem A an der zweiten Stelle. Also Land, V-R-K-S.
Oh Gott.
Black Metal Vibes. Man kann die Musik schon Metalcore nennen. Ich würde das aufgrund der Breakdowns, die drin sind, und der typischen Metalcore-Elemente auch tun, aber auch aufgrund der Offenheit des Genres für viele Einflüsse, denn die finden sich zuhauf auf Lost in the Waves, obwohl das Album nur gute 30 Minuten lang ist. Also da ist Rock drauf, Pop, aber auch Death Metal, Black Metal. Man findet so, so viel auf diesem Album. Always ist schon fast ein Pop-Song. Und teilweise fährt die Band aber auch Gitarrenriffs auf, die von einem Gojira-Album stammen könnten. Also dieses typische, sich immer wieder wiederholende, man sagt, glaube ich, Rührstab-Gitarren dazu. Dieses Muster, das haben die auch recht häufig drin. Der Sänger Florent Salvati variiert in seinem Gesang wirklich alles. Also Screams, Growls, hohen Klargesang, tiefen Klargesang, punkrockigen Gesang und eben auch Rap. Das ganze Album ist sehr rhythmisch und mein Highlight ist der letzte Teil von dem Song Overrated, weil man da kurz denkt, okay, ich bin jetzt hier komplett auf einem Black-Metal-Album gelandet. Also das hat diese typischen monotonen Gitarren wie bei Gojira und darunter liegt ein Blastbeat. Also das ist Hammer. Das sticht auch komplett raus aus dem Rest des Albums, wobei sie in einem anderen Song auch nochmal sowas wie Blastbeats haben. Allerdings, durch diese vielen Stile habe ich beim Hören das Gefühl, dass man total springt innerhalb der Songs, einfach ja so ein bisschen Ping-Pong spielt im Gehirn und das macht das Hören etwas anstrengend. Also nebenbei hören wird schwierig. Es ist aber auch auf der anderen Seite super interessant, die vielen Stile zu suchen und zu erkennen und man kann das Album definitiv sehr häufig hören. Gerade wer selbst Musik macht, kann hier bestimmt auch noch ganz, ganz viel mehr finden als ich und das auch sehr zu schätzen wissen. Ja, es ist ein krasses Album, in das man auf jeden Fall mal reinhören sollte, am besten in Overrated. Und Jakob, du solltest mal in Visage reinhören. Denn der Sänger Florent hat ein Nebenprojekt, in dem er auf Französisch rappt. Und das tut er in dem Song ebenfalls.
Ach was, alles klar, geht ab.
Also Hörempfehlung an dich.
Dankeschön.
Das letzte Album, das ich mitgebracht habe, erscheint am 26. März. Das ist von As Everything Unfolds, Within Each Lies the Other. In unserer Jahresrückblickfolge habe ich die als meinen Newcomer des Jahres betitelt und ich bin von dem Album nicht enttäuscht worden. Also Within Each Lies the Other klingt absolut nicht nach einem Debütalbum. As Everything Unfolds scheinen ihren Stil bereits gefunden zu haben und das Album zeichnet sich hier vor allem durch viel Atmosphäre aus, starke melancholische und auch mal aggressive Riffs, die wirklich omnipräsent sind und aber vor allem auch durch die unglaubliche Vielseitigkeit der Sängerin Charlie Rolfe, die wirklich absolut krank keifen und shouten kann und aber auf der anderen Seite eine unglaublich sanfte Klargesangsstimme hat. Der Opener On the Inside ist schon als Single erschienen und passt absolut nicht zum Rest des Albums. Also der ist tanzbar und positiv und der Rest des Albums ist eher melancholisch bis aggressiv und behandelt auch traurige persönliche Themen. Also es geht teilweise um Selbstzweifel, toxische Beziehungen und auch die Entfremdung von sich selbst. Wenn man jetzt mal überlegt, okay, der Opener, auch der Titel On the Inside passt dann thematisch doch wieder irgendwo, denn man guckt einfach bei dem Opener noch auf die Fassade und dann geht es darum, was dahinter liegt. Also man sagt ja auch, man kann einem Menschen nur vor den Kopf gucken und was dahinter passiert, weiß man eben nicht. Das Album ist wirklich stark und eine emotionale Achterbahnfahrt. Durch die Themen, aber auch durch die Instrumentierung mit einer krassen Ballade wie Grayscale oder One Last Time, dem Überhit Wallow und dem etwas poppigen Hiding From Myself kriegt man da wirklich viel Abwechslung geboten. Am Schluss wird man eiskalt mit Wither rausgeschmissen, das abrupt endet und man fragt sich kurz, okay, was ist hier gerade passiert? Und hat dann so den Drang, nochmal von vorne zu hören. Ja, ich hoffe, As Everything Unfolds machen noch ganz, ganz lange zusammen Musik. Wer über das Album noch ein bisschen mehr wissen möchte, ich habe mit Charlie Rolfe ein Interview für meinen Metal in High Heels Podcast gemacht und die Folge kommt am 23. März raus. Und ja, ich kann es nur immer wieder betonen, ihr müsst euch alle unbedingt Wallow anhören. Also das Ding ist krass. Damit bin ich durch mit meinem Monolog und übergebe an Marcel, der auch noch über ein Album sprechen möchte.
Genau, und zwar über meine größte Überraschung der letzten Wochen. Und zwar handelt es sich da um NoFX, Punkrock, beziehungsweise so ein bisschen Melodic Hardcore, aber ich packe sie eher in die Punkrock-Ecke. Und zwar haben die Jungs aus Los Angeles ein neues Album draußen, relativ unspektakulärer Titel namens Single Album. Allerdings hält die Musik durchaus mehr, als der Titel verspricht. Normalerweise, ich packe ja NoFX so ein bisschen in diese Tony Hawk Skateboarding Soundtrack Ecke und fröhlicher Pogo-Punk-Rock und so weiter und so fort. Und ja, man hat das damals irgendwie als Jugendlicher gehört. Allerdings gingen dann NoFX für mich jedenfalls so ein bisschen auf Tauchstation, also zumindest in meinem musikalischen Horizont. Und dann lag mir jetzt Single-Album vor und ich dachte mir, okay, was ist bitte mit den Jungs passiert? Also es ist immer noch diese Punkrock-Quintessenz, allerdings sehr nachdenklicher, melancholischer und wesentlich reifer als jetzt beispielsweise auf dem Gute-Laune-Cover-Album West Coast vs. Wessex, was im vergangenen Jahr herauskam. Ich habe es mir dann direkt nach Single-Album angehört und da liegen Welten zwischen den Alben. Anfangs geht die Tür nur ein Spalt offen, denn das beginnende The Big Drag ist noch ein ruhiger und zurückhaltender Song, anders als man nur auf X in Erinnerung hatte. Und trotzdem strahlt dieser Song eine Menge Positivismus aus, der sich musikalisch spätestens mit I Love You More Than I Hate Me in diesem typischen Skatepunk-Flair wiederfindet, aber trotzdem noch diese weitere Dimension hat, die man von nur auf X überhaupt nicht kennt oder die ich von NoFX überhaupt nicht kannte, nämlich dieses leicht melancholische, dieses nachdenkliche. Und diese tiefere Ebene setzt sich in den Songs allmählich durch und verhilft dann NoFX im beinahe 40. Bandjahr, das muss man sich mal vorstellen, zu einem Album mit ziemlichem Mehrwert. Fat Mike, also der Sänger, und seine Mannen haben demnach ein sehr überraschendes Album gemacht, das sowohl Fans der alten Gute-Laune-Punkrock-Szene zufriedenstimmen wird, aber auch Freunde von etwas tieferer Symbolik auch zumindest aufhorchen lässt. Also ich kann Single-Album wirklich daher vielen Leuten wärmstens ans Herz legen, die NoFX eventuell in den letzten Jahren, so wie ich, nicht mehr auf dem Schirm hatten.
Ich habe, nachdem du gesagt hast, du willst über das Album sprechen, auch mal geguckt. Ich habe die Band nie wirklich gehört oder verfolgt und habe dann gedacht, okay, ich nehme das mal zum Anlass, um da reinzuhören. Habe mir Fuck Euphemism angehört bzw. angeschaut. Es gibt ein Video dazu, wo auch die Lyrics mit drin sind. Absolute Empfehlung, auch thematisch, und der Song bockt richtig.
Ja. Super, also ich find's toll, dass du dem mal eine Chance gegeben hast und dass dann Fuck Euphemism so eingeschlagen ist. Finde ich sehr, sehr gut. Vielleicht gefällt es ja Jakob auch irgendwann. Gehe ich aber mal stark davon aus.
Da gehe ich auch mal stark von aus. Ja, ich freue mich auch schon wie Bolle auf das neue The Offspring-Album, das angekündigt wurde.
Ja, besonders weil du ja auch schon sag mal so ein paar Töne bitte davon.
Es ist ein spannendes Album. Würde ich sagen, als ich den Titeltrack gehört habe, der jetzt veröffentlicht wurde, ne, dachte ich erst, okay, geht doch wieder sehr in die Pop-Richtung. Aber aufgrund Dexters Gesang bin ich einfach total wie der alte Fanboy. Ne?
Also, ja, das verbindet, das ist so gut.
Auch Noodles Gitarrenspiel, das ist einfach seit Jahrzehnten prägt das und ist einfach unverkennbar. Und das rettet auch dieses Album wieder. Es gibt auch weitere Songs, wo ich sagen würde, ist jetzt nicht die besten Offspring-Songs, aber es sind auch wirklich ein paar richtig gute Songs dabei. Da würde ich aber gerne in der nächsten Soundcheck-Folge noch mehr erzählen zu. Auf jeden Fall freue ich mich jetzt auch sehr auf dieses Album. Und darum wahrscheinlich auf NoFX.
Okay, worauf du dich sicherlich nicht freust, ist unsere nächste Kategorie. Das aktuelle Lieblingslied. Vorher möchte ich noch einen Shoutout loswerden an die Band Devil May Care, die mit ihrer Single Into the Abyss die Sea Shepherds unterstützen und sich für den Meeresschutz einsetzen, wie man auch in dem eindrucksvollen Video sieht. Also ich pack's auch in die Shownotes, schaut euch das mal an, das ist echt krass. Schaut es euch nicht nebenbei an und ja, es zieht einen so ein bisschen runter, wenn man das sieht. Es ist aber wichtig, diese Thematik anzusprechen. Von daher, Devil May Care, super, dass ihr das gemacht habt, super, dass ihr das rausbringt und die Sea Shepherds damit unterstützt und auf dieses Thema aufmerksam macht. Ja, Lieblingslieder. Ich sag schon mal meins, denn ich habe über meins schon gesprochen. Das ist natürlich Elephant von Dreamshade momentan. Deswegen, ja, kurz und knapp gebe ich an Marcel weiter.
Journey, Separate Ways, großartig, einer meiner All-Time-Favorites.
Ich hatte mal Bock auf, wie soll ich sagen, tiefer in mein LCT-Regal zu gehen. Ich habe mir mal die At the Heart of Winter von Immortal rausgegraben. Ich hatte da so Spaß dran. Alter. Von daher würde ich den Titeltrack nehmen. At the Heart of Winter.
Sehr gut. Schöner Kontrast.
Ich finde gerade bei so Black Metal wie Immortal in Spielen krass, wenn man da einfach mal die Blastbeats und die Shouts rausnimmt, dann ist es einfach nur Rock'n'Roll.
Ja klar, hier, aber es ist ja auch großer Lemmy-Fan, ne?
Ja.
Das ist total, und auch in seinem Projekt I, was er ja gemacht hat, das ist ja auch total Motorhead. Also auf jeden Fall, das ist total Black'n'Roll-Metal, ja. Würde ich auch sagen, ja.
Super, damit haben wir ganz, ganz viele Hörempfehlungen ausgesprochen, auch wieder ein paar Nicht-Empfehlungen, wobei, wer mal so richtig klebriges Keyboard hören möchte, ja, ihr habt ja, ihr kennt ja unsere
Der hört Immortal.
Dann hört Immortal. Ja, viel Spaß dabei, in das alles reinzuhören, was wir gerade angesprochen haben. Vielen Dank, Jakob und Marcel, dass ihr euch mit den vielen Alben wieder beschäftigt habt, und ich bin gespannt, was der April dann so zu bieten hat und welche Alben in dem Soundcheck drin sind. Danke an euch da draußen fürs Zuhören, und ja, wir hören uns in Bälde hoffentlich wieder, wenn ihr wieder reinschaltet. Macht's gut und bis bald. Ciao, ciao.
Bleibt gesund. Bis dann. Ciao.
Tschüss.